Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Lightspeed. Gastronomen, aufgepasst, wir wissen, dass ihr mehr als nur Restaurants betreibt. Ihr schafft unvergessliche Erlebnisse. Um auch noch erfolgreich zu sein, braucht es starke Partner. Lightspeed Restaurant ist genau dieser Partner für die Gastronomie. Schon über 168.000 Betriebe weltweit vertrauen auf die ganzheitliche Kassensystem- und Bezahlplattform von Lightspeed. Darunter 160 Michelin-Sterne-Restaurants und namhafte Kunden wie L'Osteria, The Ash und Burgermeister. Lasst euch von Kundenstories inspirieren und erfahrt, wie andere erfolgreiche Gastronomen ihre Abläufe optimieren, um Kosten zu sparen und mehr Zeit für ihre Gäste zu haben. Mehr Infos findet ihr auf lightspeedhq.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast, das ist eine geballte Ladung an Kreativität, an Macherdrang und an Kunstaffinität auch. Er ist nicht nur zweifach besternter Koch, sondern auch leidenschaftlicher Schlagzeuger und Designer. Natürlich, er ist heute zwar vorrangig als Koch da, wird uns aber sicher auch erzählen, wie sehr ihn seine Tätigkeiten abseits des Herds auch in der Küche inspirieren. Und damit sind wir irgendwie auch schon beim Thema 2010, nämlich, also vor bald 15 Jahren tatsächlich, eröffnete er sein Restaurant Ochs und Klee in Köln. Mittlerweile gehört es zu den gehyptesten Restaurants des Landes. Es hält seit 2019 2 Michelin-Sterne und sorgt auch abseits davon für ordentlich Furore. Er selbst ist auch fester Bestandteil mittlerweile der deutschen Koch-TV-Landschaft und jeder, der schon mal bei ihm essen war, weiß, dieser Hype ist durchaus gerechtfertigt. Wie hat er das gemacht? Wie geht man mit so einem steilen Aufstieg auch um? Was hat er noch alles vor? Ich freue mich unglaublich, heute mit ihm über all das und noch vieles mehr zu quatschen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Daniel Gottschlich.
Hi, dankeschön. Danke für die tolle Anmoderation. Wow. Redest du über mich? Ja.
Ja, über dich, aber jetzt Gott sei Dank mit dir. Lieber Daniel, danke, dass du dir die Zeit nimmst, um da mit mir ein bisschen zu podcasten. Vorgestern, glaube ich, war das EM-Finale. Wie war denn in Köln eigentlich die Lage? Jetzt auch gastronomisch gesehen, hast du irgendwie das gespürt? Den EM-Wahnsinn gastronomisch?
Ja, es waren schon, muss man sagen, schon viele ausländische Gäste in der Stadt sowieso. Ich glaube, das war in ganz Deutschland natürlich so, oder vor allen Dingen in den Großstädten. Ich sag mal so, es waren schon auch einige Leute im Restaurant, wo man sagen konnte, okay, die sind bestimmt wegen der WM hier. Ja. Und das hat uns total gefreut, ja.
Ja, spannend irgendwie, weil ich habe jetzt auch gelesen, dass für viele Gastronomen irgendwie so der totale Umsatzwahnsinn, den sie erwartet haben, nicht da war. Hast du mehr erwartet gehabt, so EM-technisch, oder waren die Erwartungen sowieso nicht so riesig?
Also ich war jetzt total happy eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Erwartungen, also ich meine, was möchte ich jetzt genau erwarten als, sag ich mal, 2-Sterne-Restaurant? Ja. Da kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass jeder Gast, der jetzt in der Stadt ist, dann sagt, okay, da gehen wir jetzt mal hin. Aber dafür fand ich jetzt schon in der Zeit, war schon der Traffic, vor allen Dingen merkt man das ja auch unter der Woche dann, war schon hoch, war schon gut.
Ja, schon spannend, gell? Weil so man verbindet nicht automatisch Sterne-Gastronomie auch mit EM-Fieber, aber es hat offenbar auch dort gewisse Auswirkungen. Schon spannend.
Ja.
Daniel, jetzt habe ich ein paar interessante Sachen auch gesehen. Vor allem, was ich spannend fand, war, dass in so der letzte, die letzte Berichterstattungswelle über dich extrem viel mit deinem Aufenthalt als Praxisstipendiat in der Deutschen Kunstakademie in Rom, also in dieser Villa Massimo, zu tun hat. Du warst da der erste Koch, der in dieser dieses Künstlerstipendiat bekommen hat in Deutschland. Schon spannend, auch gerade, dass das bei dir so war. Erzähl doch einmal ein bisschen, was war da genau?
Ja, witzigerweise bin ich gerade eben aus Rom zurückgekommen. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich war tatsächlich jetzt nochmal da für 1,5 Tage und habe nochmal ein Covershooting gemacht und noch ein paar andere Aufnahmen. Und ich komme gleich dahin, dir zu erklären, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall schreibe ich ein Buch drüber. Sonst dafür also das Coverfoto.
Okay, es wird ein Buch von Daniel Goldschlichem. Okay, super.
Ja, genau. Ja. Es wird ein Buch geben. Deswegen dürfte ich jetzt die 1,5 Tage in Rom nochmal verbringen. Das war sehr schön. Jetzt wieder im regnerisch schwülen Köln. Aber ist okay. Ich sitze hier im Restaurant. tatsächlich hatte ich die Chance, in der Villa Massimo als Koch und Musiker zu residieren. Und das war natürlich eine große Ehre auf der einen Seite. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, überhaupt dort als Praxisstipendiat oder wie es mittlerweile heißt, heißt es Praxisstipendiat? Julia Draganovic, Julia Draganovic, die Direktorin der Villa Massimo, ich glaube, ich hatte mich noch gerügt für Praxisstipendiat, aber naja.
Tatsächlich, wie denn sonst? Ich glaube, also in den meisten Artikeln, die darüber erschienen sind, wirst du tatsächlich als Praxisstipendiat
dann ist es wohl auch so. Dann ist das wohl auch so.
Kurz zum Kontext muss man ja sagen, also es ist wirklich, die Villa Massimo in Rom ist eine Kultureinrichtung, die der Bundesrepublik Deutschland gehört und wirklich als bedeutendste Einrichtung zur Förderung deutscher Künstler gilt, die dort so Studienaufenthalte machen können, um sich auszutauschen. Also das ist wirklich ein großes Ding und darum ist es auch in der Presse relativ breit getreten worden, fast schon. Ja, also ich glaube, so die 4 letzten neuesten Artikel über dich haben das vermeldet.
Ja, also wie gesagt, es ist schon, also es ist eine der wichtigsten, neben den deutschen Kunstpreisen halt eine der wichtigsten Auszeichnungen normalerweise für Künstler. Jetzt besonders muss man sagen für die Vollstipendiaten, die auch Rom-Preisträger genannt werden. Das sind dann 10 Künstler. Da geht es besonders um diese klassischen, sag ich mal, Künste, die jeder kennt, Maler, Komponisten und so weiter. Und dann gibt's halt dieses Praxisstipendium, was 7 Wochen lang geht. Und das entscheidet die Direktorin. Ja, also die Julia Draganovic hat das selbst entschieden, dass ich oder dann mich vorgeschlagen und dann für mich gesprochen, dass ich derjenige sein soll. Einer von 2 übrigens in jedem Jahr, dort sein darf. Und das kommt daher, weil ich ein Stück unter anderem mit Vito Zorai gemacht habe. Das ist ein Komponist der zeitgenössischen, der neuen Musik. Ja, das ist diese Musik, die so ein bisschen kling kling, bing bung dang ding, wo viele auch teilweise nichts mit anfangen können. Aber das ist ein riesen Ding neben dieser ganz klassischen Szene ist diese neue Musik. Nicht mehr wegzudenken aus dieser Musikwelt, ja. Also der Vito Zorai ist einer der bekanntesten Komponisten dieser Art und er hat damals ein Stück geschrieben 2019 für einen Koch und Schlagzeuger und das Stück wurde das erste Mal auch 2019 aufgeführt mit dem Gürzenich-Orchester im WDR Funkhaus in Köln und wir haben es jetzt in Rom tatsächlich auch noch als krönenden Abschluss von diesem Rom-Besuch oder von dem Praxisstipendium aufgeführt im Auditorium. Und das mit dem Ensemble Modern, eins der wichtigsten und bekanntesten Ensembles für diese Art von Musik. Ja, also eine große Ehre.
Bist du als Koch dort eingeladen worden oder als Schlagzeuger oder als beides?
Als beides.
Ja.
Genau, also das ist schon, das ist genau der Punkt. Da stand drin Koch und Musiker und ich war mir gar nicht mehr genau so sicher, warum ich jetzt eigentlich als Musiker da bin, weil Musiker bin ich ja eigentlich schon so eher nicht so, also ich bin jetzt nicht, ich bin ja nicht bekannt als Musiker, sondern ich bin ja eigentlich bekannt als Koch. Mhm. Ja. Ich glaube, was ich schon so ein bisschen rumgesprochen hatte, war, dass ich auch leidenschaftlich gerne Musik mache und eigentlich das tolle Ergebnis aus der ganzen Sache war, dass ich neben dem Kochen auch ein bisschen so neben diesem Spagat, den ich dort gemacht habe, zwischen Deutschland hin und her fliegen, weil ich musste natürlich auch noch im Restaurant sein und es gab verschiedene Veranstaltungen und dann war ich ja noch beim Young Chef Award in Mailand zwischendrin und so. Also es war schon so eine sehr busy Zeit. Da war es dann wirklich so, dass ich mit der Musik mich nochmal ganz anders identifiziert habe. Ja, weil da kam auf einmal mir wieder der Gedanke, dass eigentlich die Leidenschaft zur Musik eigentlich so groß ist, dass ich da auch wieder mehr, noch mehr machen möchte. Ja, neben meinem schon sehr ausfüllenden Gastronomieleben, muss man jetzt auch mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, als hättest du zu wenig zu tun, oder?
Ja, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, seine Passionen zu leben und das auch auf jeden Fall so als so eine Art Konter auch so ein bisschen zu sehen. Neben diesem Koch-Dasein auch wirklich so diese Musiker-Karriere weiter zu verfolgen. Das klingt immer so ein bisschen komisch, dann lächeln auch vielleicht der ein oder andere und sagt, ja, jetzt bist du 41 und jetzt möchtest du hier die große Musikkarriere anstreben. Ich glaube, wenn ich was mache, dann mache ich es halt so mit Leib und Seele und ist ja auch egal, was andere sagen, aber in dem Fall ist es so, ich werde einfach dranbleiben und werde da was entwickeln und ich glaube, man wird es dann auch hören.
Ist es realistisch deines Erachtens auch, dass du neben deinem, wie du es jetzt auch gesagt hast, unfassbar erfüllenden, aber auch zeitlich ausfüllenden Job zusätzlich noch einer Passion mehr Raum geben kannst? Du willst ja auch in der Küche weiterhin top bleiben, ja? Also du hast ja diesen Ehrgeiz, sonst wärst du ja jetzt auch nicht jetzt, wo du jetzt wärst.
Aber das ist genau der Punkt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das eine zieht das andere ja quasi mit. Na, das heißt, wenn ich mich kreativ auch in anderen Bereichen auslebe, dann werde ich auch wieder natürlich kreativer und auch, sag ich mal, aktiver, was ich sonst mache. Ja, also das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also ich glaube, jeder, der sowas hat, der kann das auf jeden Fall sehr, sehr stark nachvollziehen.
Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
Aber vielleicht sogar, viele machen vielleicht Sport neben ihrem normalen Job. Also man nimmt sich Zeit für zum Sport machen und beflügelt damit seine Gesundheit und seine Vitalität und ist viel fitter im Alltag, man ist viel mehr da, man ist viel präsenter, man entwickelt sogar viel mehr so Freude und sowas, ja. Also allein schon nur dadurch, dass man zum Beispiel regelmäßig Sport macht. Und jetzt würde man ja auch nicht sagen, mein Gott, du musst aber arbeiten, mein Lieber, du kannst nicht so viel Sport machen, du kannst jetzt deine Zeit mit Arbeit verbringen. Und hier ist es ähnlich eigentlich, ne, dass man ich sehe es tatsächlich wie so ein Fluss, ja, der eigentlich verbreitert wird dadurch, dass man halt noch eine kreative Seite oder eine kreative Ader, eine Flussader dazu nimmt und den Fluss eigentlich stärker macht. Und ich merke das auch ganz deutlich, seitdem ich in der Villa Massimo war, hat sich bei mir auch sehr, sehr viel verändert und das ist eigentlich auch sehr schön und bin gerade auch wieder sehr, sehr aktiv, dadurch auch irgendwo in der Küche und möchte das Ochsenklee auch natürlich weiterentwickeln.
Das ist auch der Eindruck, den ich jetzt habe, wenn ich dir so zuhöre. Ich habe fast auch das Gefühl, dass jemand wie du, der dann plötzlich so einen Deep Dive in seine andere Passion als die Küche macht, dass der vielleicht ein Stück weit fast schon verwandelt, dann auch wieder zurückkommt mit ganz vielen neuen Ideen, vielleicht Zugängen und Entwicklungsszenarien. Klingt jetzt jedenfalls ein bisschen so, wenn man dir zuhört.
Ja, also genau das ist es eigentlich, ne? Also es hat schon, sagen wir so, also um das kurz nur mal in Klammern zu fassen, eigentlich diese Zeit, also wenn man jetzt mal überlegt, davor war ich 13 Jahre lang eigentlich in der Gastronomie gefangen. Ja? Und ich glaube, irgendwann ist es ja auch so, dass man eigentlich auch gar nicht mehr rauskommt. Ne? Und erst wenn man so es schafft, sich wirklich so aufzustellen, dass man sagt, okay, ich muss ja auch nicht jeden Tag da sein. Das war über einen längeren Zeitraum schon so, dass ich eigentlich das so eine gewisse Freiheit mir da erarbeitet habe. Jetzt mal 7 Wochen nicht da zu sein, also fest, also undenkbar, noch im Jahr davor, völlig undenkbar. Und natürlich war ich auch nicht 7 Wochen weg. Das war nicht möglich, zu sagen, 7 Wochen bin ich jetzt einfach raus. Das war auch nicht irgendwie der Zweck. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, ich bin 7 Wochen weg. Sondern da ging es eher darum, wirklich diese Zeit zu nutzen, die dazwischen war, die in der Villa Massimo wirklich voll auszuleben und da auch so selber in sich auch so ein bisschen einzutauchen, neben den ganzen Projekten, die ich noch gemacht habe. Ich habe noch ein Vorhandsdinner in der Villa Massimo veranstaltet. Und das eigentlich in dem Sinne einfach auch nur die Kochkunst auszuleben.
Ja. Es ist jetzt spannend, was du sagst, weil ich finde, das wirft auch ein paar Fragen auf, die fast schon auch ein bisschen mehr thematisieren als nur dieser Spagat oder diese Symbiose eigentlich. Das ist ja kein Spagat, das ist eigentlich eine Symbiose zwischen deiner musikalischen und deiner kochenden Tätigkeit. Ich habe es vorhin erwähnt, du hast ja jetzt schon 15 sehr sportliche Jahre hinter dir als jemand, der ein Restaurant eröffnet und es als fixen Bestandteil der besten Restaurants Deutschland etabliert hat. Wann hast du es geschafft, dich auch da operativ zumindest so weit rauszunehmen, dass du nicht mehr ständig präsent sein musst? Wie kann man sich das vorstellen? So 2010 eröffnet jetzt, ja?
Ja, also 2010 eröffnet, dann natürlich erstmal Vollgas durchgearbeitet, ja. Also bis zum letzten
Tag und Nacht im Restaurant, ja.
Genau, und das ist ja auch nötig, ne? Also jeder Koch, jeder, der das hört, du musst das so ausleben, ne? Und du willst es ja auch in dem Moment so ausleben. Du willst halt auch da sein die ganze Zeit. Und ich glaube, irgendwann kommt auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das bei jedem so ist oder ob das bei mir so war. Bei mir war es definitiv so dieses Gefühl von, okay, ich wollte natürlich umziehen auf der einen Seite, aber ich wollte auch mehr so ein bisschen unternehmerisch einfach tätig sein und auch mich auf diese Sachen konzentrieren, die ich eigentlich am liebsten mache, zum Beispiel Konzeption von Gerichten, aber auch die Unternehmenssteuerung, die Vergrößerung des Unternehmens zum Beispiel. Und du kannst nicht alles gleichzeitig, du kannst nicht die ganze Zeit in der Küche stehen und das Unternehmen führen und
strategisch denken und die nächsten Schritte planen und
Absolut. Also das ist wirklich, ich merke das jetzt gerade wieder, weil ich sehr stark operativ in der Küche bin. Und wenn du wirklich da bist, dann da ist nichts mit mal hier mal ein bisschen darüber nachdenken, dafür das sind. Das ist halt einfach Arbeit. So, und die muss halt am Ende muss sie halt verrichtet sein, damit die Gäste, die kommen, halt auch das Gericht ganz vorfinden und nicht nur Teile davon. Ja. Und wenn ich da Verantwortung übernehme über die Sachen, die ich dann sonst natürlich auch immer gerne dann auch delegiert habe, ja, und dann halt zum Beispiel beim Mise en Place dann nicht dabei war. Aber wenn es so ist, dann muss ich es halt auch liefern. Und es ist auch wieder ganz schön, das mal wieder zu machen. Ist auch bestimmt jetzt nicht so, als würde ich das jetzt die ganze Zeit wieder machen wollen. War jetzt gerade ein nötiger Schritt und auch ein wichtiger Schritt, um halt auch, wie gesagt, nochmal aus der Position, wo wir jetzt gerade sind, den Next Step anzugehen. Also auch mein Konzept Experience Taste auch wiederum zu erweitern. Mhm. Aber sag ich mal so, es ging dann eigentlich mit dem Umzug ins Kranhaus. Wir waren ja vorher in einem sehr, sehr kleinen Restaurant in der Innenstadt in Köln.
Genau, in so einem, dann, ich glaube, das war damals noch ein Untergeschoss, ja, oder? So ein Souterrain.
Richtig. Ja, es ist ein Souterrain, ganz, ganz kleines Restaurant gewesen, also wirklich 40 Quadratmeter der Gastraum. Und die Küche absolut spartanisch. Sechs Gasfelder, davon haben immer drei funktioniert, die anderen waren immer verstopft. Aber du kannst auch auf dem Holzbrett einen Stern kochen. Ja, also jeder, der einen gekocht hat und das in einer Miniaturküche gemacht hat, von uns einige gibt, glaube ich auch. Es ist möglich.
Mehr als man glaubt, ne?
Ja, so, das war halt nicht drin, da eine geile Küche da einzubauen. Also das war halt, das, ich hatte das damals übernommen, 2010 von einem Italiener, Gio. Und so sah die Küche auch aus, ne? Also jetzt nichts gegen Gio und nichts gegen die Küche sah zerrockt aus. Ja, und da mussten wir erstmal alles so herrichten, aber da war die trotzdem jetzt nicht die High-End Lohberger MKN, wie sie alle heißen, Küche, ja, sondern einfach nur spartanisch. Nee, und dann umgezogen ins Kranhaus hier, dann vergrößert natürlich auch und da dann auch wirklich erstmal gelernt, ein Team zu führen, ja, weil davor waren wir zwar auch ein Team, aber wenn du da jeden Tag stehst, ist es eine ganz andere Dynamik, als wenn du von außen auf einmal führst, ja. Und sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, sag ich mal, sehr, sehr viele Fehler gemacht bestimmt auch, aber es war, glaube ich, auch nötig, dann auch zu erkennen, wie bringe ich eigentlich ein Team zusammen und wie kann ich eigentlich auch zum Beispiel mich selber mehr fokussieren, meine Vision auch besser vermitteln, damit das andere auch verstehen und auch dann danach arbeiten. Das war ein sehr, sehr langer und steiniger Prozess. Nächstes Jahr sind es dann 15 Jahre.
Ja, tatsächlich 15 Jahre, lange Zeit. Für ein Unternehmerdasein eine halbe Ewigkeit, muss man auch sagen. Interessant jetzt auch, was du gesagt hast, das Lehrgeld bezahlt. Was würdest du denn sagen, was waren so deine massivsten Fehler, ja, nennen wir es ruhig Fehler, wir wissen aber, alle Fehler im Unternehmerdasein sind auch riesige, riesige Chancen. Aber was würdest du sagen, wofür hast du besonders großes Lehrgeld bezahlt, als jemand, der dann auch ein Team führen musste in einem größeren Restaurant? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das größte Problem war ich selber, definitiv. Weil wenn du nicht bereit bist, sag ich mal, diese gewisse Verantwortung zu übernehmen, auch für, sag mal so, klar, man möchte dann gerne, sag ich mal, sagen, ja, eigentlich, ja, managen kannst du nur 5 Leute höchstens, ja, alles, was drüber ist, ist unmöglich. Aber irgendwie ist es natürlich auch Quatsch. Ja, also zumindest war ich damals der Auffassung, ja, und hatte mich auch schon sehr, sehr viel mit Unternehmensführungen und auch damit beschäftigt, okay, ne, wie schaffe ich es denn eigentlich überhaupt, sag ich mal, ne, da war immer rausziehen, aus dem Operativen rausziehen, sonst hast du gar keine Chance, wenn du da operativ drin steckst, das habe ich natürlich auch gemacht, nur dann habe ich mich aber so stark rausgezogen irgendwo auch, dass das Team überhaupt keinen Zugang mehr zu mir hatte und ich war auch nicht so ein offener Typ vielleicht, der ich jetzt bin, sondern da war noch ein bisschen anders und da war ich dann so vielleicht auch ein bisschen unnahbar und das Team konnte mir gar nicht mehr so richtig folgen. Und da habe ich auch so ein bisschen den Bezug teilweise einfach mal verloren. Und das war dann immer so ein Up and Down. Ja, das war wieder gefasst und wieder alles im Griff, zu alles in die Tonne und irgendwie alles absolutes Chaos und jeder macht, was er will. Und dieses typische, weißt du, du kommst als Chef rein und ich war auch teilweise mal ein Arsch und habe dann irgendwie gesagt, das gefällt mir nicht und das ist scheiße und das und das und das. Und habe den Leuten da richtig Zunder gegeben und das kriegst du halt auch zurück, ja, und dann bist du halt auch der Arschloch, bist du auch der Arschchef gehst dann nachher auch in dieser Rolle auf und willst es natürlich eigentlich gar nicht sein. Daraufhin habe ich dann versucht, der Liebeschef zu sein. Das funktioniert aber auch nicht, weil dann bist du einfach nur der Depp. Dann bist du nur der Depp für alles.
Ich wollte vorher ja nicht reinreden, ja, aber genau, aber das war dann auch mein Gedanke. Ja, ja genau. Entschuldige, ich lasse dich weiterreden.
Ja. Ja, nee, also es ist einfach so, also man muss da die perfekte Balance finden und das findet man auch nur, glaube ich, mit einer gewissen Reife, ja, auch vor sich selber irgendwo auch. Ne? Also du musst einfach selber auch eine gewisse Reife erreichen, um auch das Ganze auch irgendwie so managen zu können, dass man wirklich auch sagt, okay, das ist auch wirklich professionell und nicht dieses krasse hoch, runter, up and down, links, rechts, immer wieder in die Ecke geschmissen zu werden, immer wieder aufzustehen und so. Ich glaube, das gehört schon gewisserweise im Allgemeinen zum Unternehmertum oder Unternehmersein dazu, dass man einfach dieses Up and Down, also im Allgemeinen halt einfach auch mitmachen muss. Es gibt einfach schlechte Monate, es gibt gute Monate, du hast einen guten Tag, du hast einen schlechten Tag, aber du musst natürlich irgendwie einen Schnitt finden. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich stecke den Kopf in Sand und bin jetzt mal weg. Wenn, wie in Rom, muss das ganz aktiv passieren und das zum Beispiel da habe ich dann auch das Team richtig gebrieft und habe gesagt, Leute, das ist für mich eine Riesenchance, ich muss das machen. Bin natürlich trotzdem da, auch erreichbar. Ja, heutzutage ist man ja sowieso, wie du weißt,
ja.
Gefühlt 24 Stunden erreichbar, WhatsApp und so weiter. Ja, man ist immer online. Keiner kann sagen so, ich tauch mal ab, so. So wie, was tauchst du ab? Hast du das Handy ausgemacht? Oder?
Naja. Ja. Ja, der einzige Weg unterzutauchen ist, sich auf irgendeine Digital Detox Tour zu begeben. Ja, aber solange du irgendwas anhast, jetzt eingeschalten hast, meine ich, bist du ständig erreichbar. Ja, und es wird ja trotzdem immer irgendjemand was von dir brauchen. Aber wann war eigentlich bei dir dann auch dieser Moment, wo du gesagt hast oder wo du bemerkt hast, ja, irgendwie hast du jetzt so diese Balance. Es ist nicht zu, du bist nicht zu wenig da, du bist jetzt aber auch nicht zu viel da. Irgendwie hast du es jetzt so ein bisschen draußen, so wie du es jetzt gesagt hast, dieses Up and Down ist dann mal langsam vorbei, es stabilisiert sich. Wann war das und warum?
Das ist noch gar nicht so lange her. Also sagen wir so, nach 2019 oder anders, Anfang 2020 waren wir so auf dem besten Weg auch mit der Konzeptumstellung. Das Experience Taste Konzept mit den 6 Geschmacksqualitäten sauer, süß, umami, bitter, salzig, fett gibt's noch nicht seit Jahrzehnten, sondern das hat sich natürlich entwickelt und das hat sich auch erst speziell nach Corona entwickelt, weil eigentlich war das in der Mache, auch mit den ganzen, ne, vielleicht mal gesehen, diese kleinen Kärtchen und die Symbole und das ganze Spiel, auch diese Gamification, die wir damit treiben und auch diese ganzen Gerichte, die mehr fokussiert sind etc. Das war alles so am Anfang in der Mache und auf einmal, bam, kam Corona und das hat einen natürlich erstmal komplett rausgehauen. Aber, und ich wette, das werden viele sagen, es hatte natürlich auch sein Gutes. Es hat tatsächlich eine starke Veränderung ins Positive gegeben, wie danach das Team natürlich wieder aufgestellt wurde. Es gab einen Break und danach habe ich das Team wirklich von innen heraus mit diesem Konzept neu aufgebaut. Und alle waren 100% am Start und das hatte ich vorher noch nicht, weil dieser Übergang damals vom kleinen 5-Mann-Betrieb zu direkt damals dann 15 Leuten auf einen Schlag, das war eigentlich so die größte Herausforderung, vor allem da die Kontrolle zu bleiben. Und wenn du weißt, du brauchst nur 3-4 Leute im Betrieb, die können das Ganze, sag ich mal, mit einem Schnips auseinanderreißen. So war es natürlich damals auch. Aber damals dann 2021 im Mai haben wir angefangen, wo eigentlich ja mehr oder weniger alles aufging in Deutschland wieder. Ja, das war ja der letzte Lockdown quasi.
Ja, Mai,
also überall, ja, gefühlt, der letzte Lockdown. Ja. Und man dürfte auch schon wieder gastronomisch voll, das war ja von einem, du kannst dich vielleicht noch erinnern, das war ja auf einen Schlag, war es ja wieder, okay, jetzt wieder alles. So, alles auf, keine Restriktionen, es war ja nichts mehr. Und das war im Mai und ich war so völlig überrumpelt, weil ich dachte so, ja, aber wir müssen doch noch umbauen und wir müssen doch noch das ganze Konzept und wir haben ja noch gar keine Gerichte. Und dann haben wir tatsächlich erstmal noch komplett einmal wieder das ganze Restaurant nochmal komplett umgebaut und haben erst im August wieder eröffnet.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Lightspeed. Ihr habt mit No-Shows oder der Kalkulation in der Warenwirtschaft zu kämpfen. Lightspeed, die ganzheitliche Kassensystem- und Bezahlplattform für die Gastronomie, gibt euch jene Werkzeuge an die Hand, um die vielfältigen Herausforderungen zu meistern. Schon über 168.000 Betriebe weltweit vertrauen auf Lightspeed, darunter 160 Michelin-Sterne-Restaurants und erfolgreiche Kunden wie L'Osteria, The Ash und Burgermeister. Dank des starken digitalen Ökosystems mit zahlreichen Partnern wie Smoozer, Epic Base oder OpenTable könnt ihr sicher sein, dass ihr immer die besten Lösungen zur Hand habt, damit ihr euch wirklich auf das konzentrieren könnt, was wirklich zählt, eure Gäste. Mehr erfahrt ihr auf lightspeedhq.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Ja. Ich finde das so spannend jetzt auch, weil ja jetzt doch gut drei Jahre dazwischen liegen zwischen den letzten Corona-Schließungen und dem heutigen Tag. Und mir kommt irgendwie vor, dass mit so gut wie jedem Gastronomen oder jeder Gastronomin, mit der ich spreche, dass die während dieser Lockdowns so relevante und elementare Momente und Schaffensphasen gehabt haben, in denen so viel aufgegleist wurde, dass mich das schon so fasziniert irgendwie, ja, weil natürlich Corona ist und war der Feind, ja, und das war scheiße für die Gastronomie und es war schmerzhaft und alles, ja, und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie schönreden, aber ich finde es nur so spannend zu sehen, bei wie vielen Leuten das, was sie während Corona beschlossen haben, dass das für sie sehr oft irgendwie ein Gamechanger war, ja, und zwar von Sterne bis zu Mini-Betrieben, ja.
Ja, es war schon faszinierend, ne? Also dass das so ein Paradoxum sein kann, ne? So paradox, ja. Eigentlich dieses Ereignis, dieses allumfassend weltweite Ereignis wie so ein Schlag, wie es einen getroffen hat. Und dann aber, was es dann eigentlich auch irgendwie gemacht hat, diese Entschleunigung auf einmal und trotzdem irgendwie, also fast schon, als hätte man irgendwie seine Entwicklung vorgespult.
Ne? Also ja, so ein Beschleuniger, ja, so ein, weil die Leute sich einfach mal so hinsetzen und sich überlegen, ja. Was will ich denn eigentlich machen? Ich meine, ich habe jetzt da auch vor 2 Wochen mit jemandem gesprochen. Während Corona hat er den Entschluss gefasst, dass er jetzt doch das größte Teil vegetarisch macht. So macht seither die besten Umsatzzahlen. So, also weißt du, so lauter solche. Dann beim anderen war irgendwie hat er gesagt, jetzt machen wir auch draußen komplett rauchfrei und alles irgendwie neu eingerichtet. So seither auch alles besten Umsatzzahlen. Also es ist einfach so faszinierend, das alles so mitzubekommen, jetzt so 3 Jahre später, dass da so viele Leute so hehre Entschlüsse gefasst haben, die tatsächlich auch umgesetzt wurden. Ja, also ihr seid ja jetzt nicht alle während Corona da gesessen und habt euch irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt, aus denen nichts geworden sind, sondern es hat ja alles Auswirkungen, ganz konkrete gehabt.
Ja. Also, ich glaube, über die Zeit könnten wir jetzt wirklich.
Viel zu lange.
Man hat schon so oft durchgekaut. Es ist verrückt, es ist paradox. Ich glaube, wichtige Zeit ist ein bisschen schwer zu sagen. Es sind eine Menge Leute ja auch gestorben an dem am Coronavirus. Klar. Aber dieses man muss ein bisschen vorsichtig sein, wie man es jetzt wieder sagt. Dann kommt direkt der Nächste und sagt, das war nichts Gutes. Es hatte irgendwas Gutes, wenn man es persönlich so wahrgenommen hat und halt nicht betroffen war, hoffentlich mit Angehörigen etc. Ja.
Ja.
Aber trotzdem ein wichtiger Schritt hier war natürlich, dass wir unser Konzept dann entwickeln konnten, tatsächlich nochmal komplett renoviert haben und dann ganz frisch wieder gestartet sind hier.
Ja. So, ja. Seither, das steht jedenfalls fest, das Ochs und Klee befindet sich, ist mein Eindruck auch von dem, was ich so gesagt bekomme, irgendwie auf einem Höhepunkt, auf einem andauernden Höhepunkt schon seit einiger Zeit der Schaffensphase. Es ist wirklich das, was ich so gesagt bekomme, ein ja, mindestens ein Zwei-Sterner, ja, sagen wir es mal so. Und man merkt auch, dass du angekommen bist in dem, was du tust. Trotzdem meine Frage auch nochmal von deinem Zugang her, siehst du dich in deiner Funktion als Koch auch irgendwie als Kunstschaffender oder siehst du die Küche als etwas anderes als das Kunstschaffende der Musik? Oder ist das, ich meine, ist Kochen Kunst, ist halt die Frage, ja?
Das ist super, dass du das so aufnimmst, aufgibst, weil das ist, der Buchtitel sollte mal so ursprünglich so heißen, ja? Ist Kochen Kunst?
Tatsächlich.
Ja, darum ging's. Okay. Ja, tatsächlich, ja. Der wurde leider verworfen vom Verlag, weil es zu spezifisch ist. So dieses, ne, das wäre zu wenig Kochbuch.
Ja.
Es war gar nicht als Kochbuch geplant, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Es gibt auf jeden Fall auch Rezepte da drin. Oder es wird Rezepte geben. Und diese Frage, ist Kochen Kunst? Genau dafür bin ich angetreten, eigentlich, in der Villa Massimo, um diese Frage auch ein bisschen für mich zu klären. Und auch vielleicht auch für mich auch zu entdecken, auch bin ich selber ein Künstler. Und wenn ich mich doch auch so ein bisschen so fühle, darf ich das denn auch vielleicht öffentlich sein? Oder bin ich dann doch eher ein Handwerker? Ich weiß, dass das viele Kollegen natürlich so sehen. Und das ist auch immer so ein ganz handfester Spruch. 90% ist Handwerk und 10% ist, ne?
Ist Genie.
Ich finde aber auf der Genie, ja, oder Kreativität. Ich finde es aber, ich finde das so ein bisschen zu trennen, finde ich jetzt auch irgendwie komisch, weil man würde ja auch von einem Bildhauer nicht sagen, das ist zu 90% Handwerk und 10% eine Idee oder Kunst, sondern ich finde ab einem gewissen Punkt, und ich muss jetzt aber auch sagen, ich habe das Gespräch ist Kochen Kunst jetzt schon hundertfach geführt, weil ich nämlich ganz offensiv auch mit den Menschen darüber gesprochen habe, ist Kochen Kunst.
Ja.
Und was ich jetzt schon sagen kann ist, und ich wollte aber, was ganz wichtig ist, was aber immer noch nicht ganz geklärt ist, und das finde ich, das sollte auch weiter diskutiert werden, in unserer Bubble, ja, in unserer Gastro-Bubble, ist Kochen natürlich Kunst. Ja. Da ist es zwar ein bisschen vermessen, sich als Kochkünstler zu nennen, ja, weil dann ist man ja abgehoben und man ist ja irgendwie ein arrogantes Schwein. Im Grunde genommen ist das so. Ne? Also jeder in unserer Bubble weiß ab einem gewissen Punkt, wenn du dir die Teller anguckst und wenn du die Inspiration dahinter siehst, sagst, weißt du, okay, das hat einfach einen künstlerischen Anspruch. Das ist einfach nicht nur Essen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite sage ich mir, was ist denn mit der allgemeinen Bevölkerung? Ne? Also wir reden jetzt nicht von der Gastro-Bubble, ja, die, wo wir unsere ganz eigenen Themen, unsere ganz eigene Knowledge haben und unsere ganz eigenen Themen, sondern wie sieht die Allgemeinheit denn zum Beispiel so ein Teller, wie sieht die Allgemeinheit das Ochsenklee? Da wird doch der eine oder andere einfach denken, so was ist denn das für ein abgehobener Laden? Was sind das für Preise? Wer zahlt denn so viel Geld für so viel Essen? Das ist doch, also, was soll das? Und ganz ehrlich, wenn man das mal jetzt so sieht, auch jetzt, sag ich mal, in unserer deutschen Gesellschaft, oder jetzt nehmen wir vielleicht auch zu gewissen Teilen vielleicht Österreich dazu, ich will das jetzt nicht zu sehr, weil ich kann das, glaube ich, ganz gut erfassen in Deutschland. Ich möchte es aber auch nicht komplett über den Kamm scheren. Sagen wir mal so, ich würde eher hinterfragen, ob das in Österreich überhaupt das Thema ist. Aber so allgemein in Deutschland ist es schon, glaube ich, so, dass wo wir alle herkommen, ist jetzt nicht aus dieser grundüberzeugten Kulinarik, aus dieser Passion des Geschmacks, sondern es ging, glaube ich, schon in den letzten Jahren, und wir reden jetzt von den letzten 60 Jahren, mehr schon darum, zwar natürlich logischerweise Essen schmackhaft zu machen, aber es ging auch mehr um Essen. Also das Essen an sich, ja, die Nahrungsaufnahme. Ja. Es soll lecker sein, es soll aber auch viel sein. Es soll, reichhaltig sein. Es soll satt machen. Und das, was vor noch 20 Jahren, vielleicht auch vor 25 Jahren, war diese Art von Küche, die wir jetzt machen alle, ich rede jetzt von allen 1, 2, 3 Sterne-Köchen, jetzt mal auf Deutschland bezogen, das war ja nur einer ganz bestimmten Klientel vorenthalten. Ich sag mal noch bis 95 oder bis 2000 sogar noch. Also ich in 2010 war einer der ersten Restaurants, die dann irgendwann die 2010 hatte ich selber noch Tischdecken. Was rede ich eigentlich für eine Scheiße?
nicht.
Verdammt! Ich dachte, ich wäre mit der Vorreiter. Da waren schon einige andere, die schon die Tischdecken weggelassen haben. Aber überleg mal, jetzt mal ganz im Ernst. Damals war das noch noch ganz anders. Da waren wir eine der ersten, die jetzt angefangen hatten, das so ein bisschen zu öffnen auch. Und heutzutage, wenn du überlegst, da würden doch nicht jetzt Leute, die jetzt, sag ich mal, 23, 24 sind und in Baggy Pants, würden doch nicht in einem 2- oder 3-Sterne-Restaurant sitzen. Heutzutage ist es aber so. Das war undenkbar. Vor 20 Jahren, da war es noch eine ganz bestimmte Kaste, die in solche Restaurants gegangen sind, die sich das erlauben konnten und die vor allen Dingen aber auch die Attitude hatten, wie man es heute so schön nennt, da mal einfach so aufzulaufen. So, ich stell dir mal vor, damals wäre da einer so im T-Shirt irgendwie so reingekommen, der heutzutage sagt, ey, ist mir scheißegal, wie du denkst, wie ich rumlaufen soll. Ich ziehe mir jetzt kein Jackett an, nur weil du das willst. Da hast du aber noch ein Jackett angezogen bekommen. Da haben die noch gesagt, pass auf, wenn du jetzt hier mit dem T-Shirt reingehen willst, dann stülpen wir dir jetzt aber noch ein Jackett über. Ja, und das war ja vor 20 Jahren noch so.
Ja, das ist noch gar nicht lange her und war tatsächlich wirklich so, ja. Also das heute undenkbar, ja. Es gibt noch die paar Adressen, wo man vielleicht eher nicht so mit Baggy Pants hingeht. Da wirst du aber auch nicht rausgeschmissen. Ja,
also. Nee, da darfst du heutzutage, das ist möglich, ne? Aber sag mal so, ich finde dann, und das ist ja eigentlich schon fast interessant, ne, dass man in manche Restaurants, die so ein bisschen so ein, ja, noch diesen 3-Sterne-Nostalgie-Charakter haben, dass man sich dann aber auch nochmal so ein bisschen schick machen will. So ein bisschen.
Ja, genau. Du willst ja nicht in Baggy Pants dorthin. Ja, du willst.
Ich will mir da auch ein Jackett anziehen, so, ne? So, weil das gehört auch so ein bisschen mit dazu. Ja, aber das war nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich finde, glaube ich, wichtig ist einfach dieses, wo kommen wir denn alle her? Oder was ist, wo kommt diese ganze gastronomische Bewegung auch irgendwo her? Und ich glaube, dieses noch vor vielen Jahren war das, glaube ich, wie gesagt, noch viel, viel, ich will nicht sagen schlimmer, es war einfach so, wie es ist, dass also viele Menschen einfach gesagt haben, in diese Restaurants, da gehen wir nicht hin. Also selbst wenn ich jetzt das Geld hätte, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass jetzt irgendwie der Handwerks, der Maler, der vielleicht einen guten mittelständigen Betrieb hatte, dann in ein 3-Sterne-Restaurant gegangen ist vor 30 Jahren. Also, oder? Also, das fühlt sich irgendwie nicht richtig.
Nein, das war ganz anders.
Vielleicht war es so. Vielleicht war da ein Maler in Deutschland irgendwo, der da seine Passion war, das 3-Sterne-Essen.
Aber soziologisch gesehen war das sicher nicht so, ja. Heute, ich meine, es ist aber auch eine Zahlensache. Es gibt heute nun einmal mehr Sterne-Restaurants in Deutschland denn je, ja. Also, die Nachfrage ist offenbar da. Gut, auch das ist eine eigene Frage. Ist die Nachfrage, ist das Angebot, reflektiert das Angebot die Nachfrage, ja?
Jetzt sind wir wieder in einer ganz anderen Zeit. Das müssen wir jetzt wieder zurück diskutieren. Wie sieht die Sache jetzt aus, ne? Jetzt war vielleicht wirklich über viele Jahre so ein großer Hype auch, in der 1-2-3-Sterne-Gastronomie, vieles hat sich geöffnet, auch diese ganz casual aussehenden Restaurants
casual fine
haben jetzt einen Stern.
Horrenden Preisen, ja.
Ja, also wirklich dieses auch Tresen-Restaurants, wo du, ganz anders, aber trotzdem horrende Preise. Ich will gar nicht auf die Preise eigentlich hinaus, sondern einfach nur dieses crazy quality krasse Attitude in dem, was man macht, regional und so weiter. Und ja, dann auch der erforderliche Preis dahinter. Ich rede jetzt aus dem Nähkästchen, das könnte auch jedes andere Konzept jetzt gerade sein, in dem Bereich irgendwo,
ja, klar.
Sagen wir mal 1, 2, 3 Sterne. Ich glaube, was ein großer Trend ist, definitiv dieses Öffnen des Ganzen. So, ich kann heutzutage ganz entspannt in ein 3-Sterne-Restaurant gehen und fühle mich nicht irgendwie falsch. Ich fühle mich nicht falsch vom... Ja. Also ich glaube, es ist immer noch so, dass wenn man in die Traube Tonbach wahrscheinlich, ich war noch nie da, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen.
Ja, ich leider auch nicht.
Muss ich eigentlich mal, muss ich dann doch mal hin.
Ist auf der To-Do-Liste.
Nehmen wir's Tantris oder so. Ich glaube, das Tantris war aber auch immer schon ziemlich locker, ne? Verdammt.
Ja.
Also so dieses. Ja. Nehmen wir's ja, Sonora. Nehmen wir's Waltete.
Ja, Sonora. Ja,
aber also ich glaube, der Clemens Rambichler, die leben das ja schon noch sehr, dieses 3 Sterne und dieses, schon so ein bisschen elitäre, aber trotzdem ist es so, dass man sich trotzdem total wohlfühlen kann. So, ne? Und da ist vielleicht, das ist so ein Laden, da ich glaube, letztes Mal saß ich im Hemd dort und das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das war jetzt gar nicht spezifisch irgendwie, ich kann auch in ein Ein-Sterne-Restaurant mit dem Hemd gehen oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist schon nochmal so ein Restaurant, wo man nochmal so ein bisschen so eine kleine Ehrfurcht spüren kann und darf.
Kann und darf, genau.
Man kann auch ganz casual reingehen. Man darf auch trotzdem, man ist willkommen, man ist ja auch nicht zum Spaß da, ja. Man kann sich das leisten, man will sich das leisten, man ist nicht zufällig dort, man möchte dieses Erlebnis haben. Und das ist schön, dass das heutzutage jeder irgendwie gefühlt auch machen kann, der sich für Kulinarik interessiert, der auch die deutsche Kulinarik schätzt, die Landschaft schätzt. Und das finde ich auch richtig so. Und hier sitzen öfters Leute auch in aller möglicher Couleur. Und das ist so verrückt auch teilweise. Also wirklich von wirklich so Rockern, die so wirklich so im T-Shirt so mit schwarzen, also so wirklich so richtige Rockertypen so, ne? So. Aber auch so Geschäftsleute direkt daneben und dann irgendwelche Hipster-Leute und irgendwelche so jegliche oder ein älteres Pärchen dazwischen und dann aber irgendwie diejenigen, die gerade Jubiläum feiern und die gerade vom Papi die Kreditkarte ausgeliehen haben. aber auch irgendein Punker oder irgendeine ganz crazy Gastronomie-Gruppe, die irgendwie jetzt mal richtig Bock hat, sich so ein Restaurant-Erlebnis zu gönnen und so. Und das finde ich so toll eigentlich, dass es halt nicht mehr genau diese Kaste braucht, die so ein Restaurant besuchen darf und kann und auch die auch so zurückgespiegelt wird von den Inhabern, wie es vielleicht dann auch damals einfach üblich war. Ja, man wollte da einfach nicht, dass da wer auch immer sitzt. Hinz und Kunz hätte man damals gesagt. Heutzutage ist es so geil, dass Hinz und Kunz und jeder Mensch einfach hier hinkommt und sagt, ich bin ganz spezifisch jetzt hier zum Beispiel im Ochs und Klee für das Ochs und Klee hier. Ich bin extra da, um bei euch dieses Erlebnis, was ich gehört habe, was so toll sein soll, jetzt hier erleben kann.
Ja. Und ich höre schon auch ein bisschen raus bei dir. Das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so weitergehen, oder? Also es wird sich die Fine Dining Klientel wahrscheinlich weiter diversifizieren, unabhängig davon, ob das Sterne-Restaurant-Segment weiterhin so rapide wächst wie in den letzten 10 Jahren oder nicht, weil das ist natürlich nicht sicher.
Ja, diese Rückdiskussion, die ich eben meinte, nämlich durch die ganz besondere Situation, die wir durch die Inflation haben, durch die Auswirkungen damals, natürlich, das ist damals, auch jetzt gerade des Krieges, und auch der gesamten Stimmung, sag ich mal, die dahinter steht, auch die 12%, auch mal ganz klar erwähnen in Deutschland. Klar, ich weiß, die Barleute kommen und sagen, hör mal, bei uns sah es noch viel, viel schlimmer aus. Unterschreibe ich auch. In dem Fall Sterne-Restaurant ist es so, dass diese 12%, die man mehr oder weniger am Ende mehr hatte, das waren, was man dann verdient hatte. Und jetzt muss man halt dafür sorgen, dass es trotzdem weiterläuft, ja. Und man muss trotzdem versuchen, weiter zu. Man darf ja auch nicht vergessen, man bietet hier was an, aber das ist trotzdem ein Kampf, ne? Also es ist Sterne-Gastronomie und Gastronomie im Allgemeinen. Jeder Gastronom fühlt es hoffentlich. Oder vielleicht der es nicht fühlt, der ist glücklich. Das ist nicht mal einfach so gemacht. Man muss sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Man muss immer wieder gucken, dass man irgendwie gehört wird, gesehen wird. Man muss immer wieder seine intern sich verbessern. Man muss seine Zahlen im Griff haben. Man muss den Einkauf im Griff haben. Es sind so viele Dinge, die da reinspielen. Und jeder, der das easy peasy nimmt und sagt, ja, ich mache mal eben kurz ein Restaurant auf, ist ganz einfach, ist es nicht.
Ja. Haben jetzt die letzten Monate, die letzten 1-2 Jahre ja auch schmerzhaft gezeigt, dass das dann auch nicht reicht, ja, weil der Markt und die Marktsituation war gnadenlos. Also ich glaube, das merkt man auch, wenn man dir zuhört, was da, an wie viel Schräubchen da immer ständig gedreht wurde und wird, da merkt man schon, dir ist das ja alles auch nicht in den Schoß gefallen, ja. Also.
Nee, das ist nach wie vor harte Arbeit. Das ist, das hörte sich in deinem Intro, da hört sich das immer sehr schön an und das ist auch sehr schön, auch das zu hören. Und es kommt auch gut.
Soll es auch?
Fühlt sich auch gut an, sag ich jetzt mal.
Ja.
Aber es, wenn man ganz ehrlich ist, was auch immer dahinter steht und so, und man muss schon echt viel leisten, ne, damit man auch sowas aufgebaut bekommt und man muss sich ständig weiterentwickeln. Ich weiß, dass sich da jeder reinfühlen kann, der ein Restaurant betreibt.
Ja. Es ist natürlich auch immer ein bisschen das Ziel, ja, so ein Intro zu machen, wo alles so wirkt, als würde das einem so, als würde man das aus dem Ärmel schütteln.
Easy peasy alles.
Easy peasy, der Erfolg ist dir zugeflogen. Ziel ist natürlich, dass man dann nach dem Podcast weiß, das war alles ein bisschen schwieriger, als es geklungen hat. Ja. Ja, Daniel, als abschließende Frage jetzt auch noch. Wir haben jetzt schön auch gesehen, was alles war, wie es gekommen ist auch dazu. Du hast auch ein bisschen erzählt, so was, wo die Fallen waren und wo du vielleicht auch was falsch gemacht hast. Wie blickst du jetzt in die Zukunft? Du hast jetzt vorhin erwähnt, also wir dürfen mit einem Buch rechnen, offenbar. Hast du sonst noch irgendwie was in der Pipeline und wie blickst du generell, sagen wir jetzt mal auch als Koch, als Gastronom in die Zukunft?
Ich blick positiv in die Zukunft. Das ist, glaube ich, erstmal schon mal das Allerwichtigste. Das ist nicht nur so eine Phrase, die ich jetzt sage, damit man nachher sich besser angehört hat im Podcast. Sondern ich bin sowieso ein sehr positiver Mensch und ich glaube auch, diese Positivität trägt zu einem sehr, sehr großen Teil für die positive Entwicklung bei. Ja? Mhm. Das heißt, jeder kennt das, negativ, abwärts, nicht gut, lassen, positiv, gut gestimmt, positiv in die Zukunft schauen. Das Mindset ist halt einfach das A und O, ja, und das muss stimmen.
Auch das klingt Mindset sehr einfach ist, und ist nicht einfach, ja.
Nein, also das am Mindset, damit das positiv ist, muss man sehr hart arbeiten, man muss sehr hart an sich arbeiten, das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Und um halt auch einfach besser zu werden, einfach auch vielleicht besser als Mensch und dementsprechend auch seine Ziele dann irgendwie dann auch zu erreichen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich neue Ziele zu setzen. Mein Ziel definitiv ist, das Ochsenklee weiter nach vorne zu bringen, und zwar weiter das am Konzept zu feilen und weiter noch mehr eine größere Experience zu bieten und persönlich natürlich Side-Projects, wie zum Beispiel dieses Buch, was daraus resultierte aus dem Besuch oder damaligen Aufenthalt in der Villa Massimo, ein Teil, aber natürlich dann, wie auch erwähnt, die Musik natürlich, meine Band Peter Sinclair, wir klären das, glaube ich, das nächste Mal, warum das so heißt oder warum die so heißt. Es dauert jetzt
unbedingt.
So lang.
Ich finde, das schreit alles nach der zweiten Folge, ja.
Ja, yeah, sehr, sehr gerne. Es wird auf jeden Fall bald veröffentlicht. Jetzt noch im Laufe der nächsten paar Monate werden Tracks veröffentlicht, die ich mühsam im Studio recorded habe. Nebenbei natürlich. Und Wahnsinn. bin gespannt, wie es ankommt. Ich find's cool. Mir gefällt's.
Großartig. Also Album und Buch und nebenbei weiter die zwei Sterne halten, verteidigen, zum Strahlen bringen und immer auch in der Küche Kreativität leben und ausleben. Es ist schon sehr inspirierend, sowas zu hören, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, zu sehen, was möglich ist und dass Kreativität durchaus auch in Zeiten wie diesen sehr erfolgreich gelebt werden kann.
Klingt nach einem perfekten Abschluss von dieser Unterhaltung.
Ja, lieber Daniel, ich danke dir herzlich.
Ich danke dir.
Das gemütliche Quatschen an diesem heißen, bei uns heißen Sommertag, bei dir in Köln eher schwülen
abwechselnd
Sommertag.
Abwechselnd Regen und Sonne.
Okay. Ja. Okay. Ja, das ist wie im Unternehmerleben, ne?
Up and down.
Up and down.
Licht und Schatten.
Lieber Daniel, Licht und Schatten. Wir sagen bis bald und an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch bis bald und bis zur nächsten Folge Rolling Pin Talks. Bis dahin. Macht es gut.
Ciao.